Hallo, hier sind Tanja
und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
Mord und Totschlag in 10 Minuten.
Ja, Matze, was hast du uns denn heute mitgebracht?
Ja, heute gehen wir mal auf die Spuren von Buffalo Bill und Norman Bates. Diese fiktiven Personen berufen sich eigentlich so ein bisschen auf meinen Mörder, den ich heute habe, den Ed Gein. Sagt dir der was?
Der Name so direkt nicht, aber ich hatte schon mal was über einen gelesen, der so ein bisschen das Vorbild in Anführungsstrichen für Buffalo Bill war. Bin ich mal gespannt, ob der das ist.
Ja, und zwar, ich fange mal eigentlich schon bei der Verhaftung an von Ed Gein. Und zwar, das war am 17.11.1957. Ein Tag vorher wurde die Polizei in ein Geschäft gerufen. Also das war, es ist in so ein kleiner 700-Seelen-Ort. Und in diesem Geschäft war hinter der Kasse, also hinter der Bedienfläche, eine Blutlache. Und der Sohn hatte die Polizei gerufen. Die Polizei konnte sich überhaupt nicht erklären, wo diese Verkäuferin, also beziehungsweise die Mutter von dem Jungen ist, haben nur diese Blutlache gefunden. Und ein Kassenbeleg auf der Theke. Und zwar, der quittierte ein Frostschutzmittel. Und als die Polizei dem Sohn das sagten, dass sie hier einen Beleg gefunden haben, da ist ihm eingefallen, dass da gestern ein Kunde war, der sich über Frostschutzmittel erkundigt hat. Und das war halt dieser Ed Gein. Und daraufhin ist die Polizei zu dem Haus von Ed Gein gefahren. Dieses Haus stand etwas abseits von Painville. Und das war so ein, ja, so ein Einzelhaus, ne?
Und das stelle ich mir jetzt schon mal per se total unheimlich vor.
Ja, ich mir auch. Und zwar ist die Polizei dann dahin und war keiner da, sind dann ums Haus rumgegangen und an dem Anbau haben sie eine Scheibe eingeschlagen und sind in dieses Haus gegangen.
Aha.
Und da musst du dir vorstellen, es war total duster. Da war gar nichts. Also es gab keinen Strom in diesem Haus. Und da hat die Polizei die Taschenlampen angemacht und sind dann so durch dieses Haus gegangen und es war total unaufgeräumt, alles durcheinander, da lagen Radios, da lag Elektrik, also brauchte der ja gar nicht, weil da gar kein Strom war.
Ja.
Und dann haben sie auf einen Körper geleuchtet, da hing diese besagte Frau, die sie gesucht haben, kopfüber, ausgeweidet und ausgeblutet.
Oh nein.
So fing es eigentlich an. Dann sind sie weiter durch dieses Haus gegangen. Und da haben sie dann so eine Sammlung von Kaugummis gefunden, von Gebissen. Und da fanden sie dann so Comics über Krabbschändern und Kopfgeldjäger. Das bildete aber nur die Kulisse von diesem Ganzen, was sie da noch so entdeckt haben. Das ist ja dieses Heftige, was da so war in diesem Haus. Und zwar, da haben sie Suppenschüsseln und so Hunde- und Katzennäpfe gefunden. Aus Schädelteilen. Dann war da ein Lampenschirm aus menschlicher Haut.
Oh mein Gott.
Da muss ich jetzt auch an Schweigende Lämmer denken.
Ja.
Dann, das ist auch ganz, ganz fies, finde ich, ein Gürtel aus leiblichen Brustwarzen.
Das ist so ekelhaft. Das ist unfassbar.
Dann musst du dir vorstellen, so eine konservierte Box, also so eine Box mit konservierten weiblichen Geschlechtsorganen.
Oh Mann.
Weiter ging es dann, dann lagen da Nasen rum, abgetrennte, Masken aus menschlicher Gesichtshaut. Das alles jetzt wirklich, ne? Also es ist jetzt nicht so, hier Schweigen der Lämmer oder so, das ist wirklich, das beruht ja eigentlich auf diese wirklich echte Geschichte. Und dann sind sie weitergegangen in die Küche, da war dann noch eine Pfanne und in dieser Pfanne lag ein Herz. Und manche sagen aber auch, dass dieses Herz neben dem Herd in einer Plastiktüte war. Also man konnte ihn jetzt nicht nachweisen irgendwie oder hatte die Vermutung, dass er Kannibalismus auch gemacht hat. Aber ganz schlimm war auch, in diesem Haus, da waren auch so ein Bett mit Totenschädeln. Denn ein Couchtisch aus menschlichen Schienbeinen hat er dir angefertigt. Und dann ein Stuhl, der war gepolstert mit Menschenhaut. Und dann hing da ja noch so ein Anzug. Und dieser Anzug, der war aus mehreren unterschiedlichen Hautteilen verschiedener Körper zusammengenäht.
Das ist echt krank.
Ja, und dann stand da auch noch eine Tüte. Und da hat ein Polizist reingegriffen Und in dieser Tüte war ein Kopf drin. Und zwar der Kopf von einer Kellnerin, die seit 3 Jahren vermisst war da. Die hatte ein eigenes Geschäft. Und dann gab es da noch ein Zimmer. Da war noch eine Tür. So, und jetzt spule ich nochmal zurück. Jetzt sind wir ja gerade auf dem Höhepunkt eigentlich. Aber jetzt gehe ich nochmal zurück. Ursprünglich war diese Familie in dieses Haus gezogen. Und zwar Mann, Frau und 2 Kinder.
Also seine Familie meinst du?
Genau. Mhm. Und die waren sehr, sehr religiös. Und Ed, der wurde auch von der Mutter echt immer sehr misshandelt. Mhm. Trotzdem hatte er einen extrem guten Bezug zu ihr und hat sie extrem geliebt. Mhm. Er wurde zum Beispiel mit 12 von ihr auch in der Badewanne erwischt beim Onanieren. Mhm. Und da hat sie ihn richtig seine Genitalien gequetscht und sagte, es ist der Fluch des Mannes, mhm, weil sie so religiös war.
Ja.
Aber er hat ihr das nie irgendwie übel, mhm, genommen. Eher dem Vater, das war ein starker Alkoholiker und, mhm, der hat die Kinder auch immer misshandelt und geschlagen. Der ist dann relativ früh gestorben, mit 68, aber in dem Falle früh, weil die nicht so lange zusammen waren. Mhm. Und der Bruder von ihm, der ist auch gestorben bei einem Feuer. Mhm. Die haben beide zusammen gearbeitet auf dem Hof dann und haben sich überhaupt nicht verstanden. Und als sie die Leiche von dem Bruder halt geholt haben aus dem Feuer, da hat Ed gesagt, er konnte ihn nicht retten, er hat es in dem Nebel nicht gesehen, wo, mhm, er hingelaufen ist. Aber dabei hat er ihn da genau hingeführt, wo er lag.
Die Polizisten hat er da hingeführt.
Genau, also, mhm, die Polizisten hat er hingeführt, wo er lag. Und der Schädel war eingeschlagen.
Ja, gut dann.
Na, also, mhm, konnten sie ihn nicht nachweisen. Mhm. Kann ja auch sein, dass irgendwas runtergefallen, ja, ist auf den Kopf oder so. Aber die Vermutungen sind vielleicht, dass er seinen Bruder auch schon, mhm, umgebracht hat. So, und jetzt kommen wir wieder zurück. Die Mutter ist dann ein Jahr später gestorben.
Und ein Jahr nach dem Bruder.
Nach dem Bruder, mhm, genau. Und dann war es so, dass er halt diese ganzen Taten begangen hat, mhm, weil er seine Mutter immer nah bei sich haben wollte. Und deshalb hat er auch diese ganzen Sachen angefertigt. Mhm. Und er hat insgesamt, was ihm nachzuweisen war, waren ja nur die 2 Leichen. Mhm. Also die 2 toten Frauen. Ja. Aber es waren insgesamt 15 Tote. Mhm. Und zwar 13 andere weitere Frauen, alle in dem Alter von der Mutter etwa,
ja,
hat er ausgegraben auf dem Friedhof.
Ah, deshalb auch die Comics.
Das kann sein.
Ja.
Letztendlich hat er die 2 Morde gestanden. Mhm. Und die anderen Toten, da hat er halt diese ganzen Sachen draus gebaut,
ja, ne,
aus diesen anderen toten Frauen.
Ja.
Die waren ja halt alle im Alter von seiner Mutter. Und er wollte halt seine Mutter immer um sich herum haben. Deswegen, mhm, hat er das gemacht. Und in diesem Raum, wo die Tür jetzt aufgeht, mhm, ist komplett der Gegensatz von dem Haus. Das Haus war ja total unaufgeräumt, dreckig. Mhm. Da war alles an seinem Platz, ganz ordentlich alles. Da lag noch eine Bibel auf dem Nachttisch. Mhm. Das war das Zimmer der Mutter.
Ja.
Letztendlich wurde er schuldunfähig wegen Schizophrenie und anormaler Abhängigkeit für seine Mutter, mhm, da. Verurteilt und er wurde in States Hospital in Wisconsin eingeliefert. Mhm. Und dann, jetzt kommen wir wieder auf dein Haus. Und du hattest ja eine Geschichte mit diesem Hotel.
Ja.
Das sollte ja mal ein Museum werden.
Genau.
Und kurz vorher ist es ja abgebrannt. Mhm. Und hier soll das Haus versteigert werden. Und auch in diesem Falle ist es unter mysteriösen, mhm, Vorkommnissen, mhm, abgebrannt. Das finde ich auch.
Ja.
Na? Und die restlichen Habseligkeiten, die wurden dann aber versteigert. Und das war wirklich ein mediales Massenevent, mhm, weißt du? Und 1968 wurde er dann doch für schuldfähig erklärt,
okay,
aber auch wieder in dieses Hospital eingeliefert.
Ja.
Und letztendlich verstarb er dann 1984 mit 79 Jahren an Krebs. Mhm. Aber das ist schon so ein... Also, ich sehe die Bilder so richtig vor mir, ne? Wie dieses Haus so ist und so.
Ja, total.
Das war schon ein richtig heftiger Täter.
Ja, würde ich auch sagen, ist eine unserer heftigsten Geschichten.
Ja.
Ja. Aber wenn ich das so höre, fällt mir bestimmt noch eine andere Geschichte ein.